Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Es ist eine wichtige Arbeitgeberin im Kanton Glarus, die Neflesser Firma Fritz Landolt AG. Jetzt kehrt sie am Glarner Land aber den Rücken zu und verschiebt sich nach Graubünden.
Wir haben jetzt lange gesucht und wir haben hier jetzt wirklich einen tollen neuen Standort gefunden, der uns hier optimale Bedingungen schafft.
Heute war der Spatenstich für das neue Firmengebäude. Wir waren dabei und wollten wissen, wie es zu dem Kantonswechsel gekommen ist. Und spazieren, putzeln und den Enkelkind schauen, das sind etwa so die klassischen Hobbys von Grossmüttern. Nicht so bei der Anastasia Kühne aus Bad Ragaz. Das 85,5-jährige Grossi liebt nämlich Windsurfen.
Brauchst kein Benzin, gar nichts, deine eigenen Kräfte, Wind und Wasser. Und ich liebe das wahnsinnig.
Anastasia Kühne hebt sogar den Weltrekord als älteste Windsurferin und jetzt will sie ihren eigenen Rekord noch brechen. Wir haben mit ihr über ihre Pläne geredet. Das erwartet euch die nächste halbe Stunde mit mir, Jasmin Schneider. Schön, sind ihr mit dabei. Sitzers im Industriegebiet wird ein neues Gebäude gebaut. Der neue Hauptsitz von Fritz Landolt AG, wo bis jetzt in Nevels daheim war. Heute war der Spatenstich vom Neubau des Sitzers. Warum der neue Standort von Glarner Firma außerhalb vom Kanton Glarus ist, weiss der Laurin Michael.
Seit 1884 produziert Fritz Landolt AG in Nevels Textilien, wie zum Beispiel Bodenabdeckungen für Baustellen. Die werden aber bald nicht mehr in Neffels, sondern in Sitzers produziert. Ende nächstes Jahr sollte der neue Standort einzugsbereit sein. Der Grund vom Umzug: Am Standort Neffels hat Fritz Landolt AG nicht mehr genug Platz, um die aktuelle Nachfrage abzudecken. Das schon seit ein paar Jahren. Darum hat die Firma etwas Neues gesucht. Zuerst haben sie in Glarus nach einem neuen Standort gesucht, den aber in nützlicher Frist nicht gefunden, wie der Christian Landolt sagt. Er ist Geschäftsführer von Fritz Landolt AG.
Ich habe meinen Mitarbeitern immer wieder versprochen, dass es vorwärts geht und gleichzeitig immer wieder vertrösten müssen, dass es jetzt doch noch länger geht. Und ja, dann hat es einfach, die Lösungsorientierung hat dann nicht immer geklappt und man hat auch nicht immer mit den entscheidenden Leuten reden. Und das hat den Prozess unnötig verlangsamt und hat schon dazu geführt, dass wir da vielleicht den einen oder anderen gute Momente verloren haben und haben müssen in Sachen Zeit investieren und auch Nerven, die es nicht gebraucht hätte.
Weil es nicht geklappt hat, um einen neuen Standort so zu Glarus zu bauen, hat es für die Fritz Landolt AG nur zwei Richtungen gegeben. Entweder Richtung Zürich oder Richtung St. Gallen und Graubünden. Laut Christian Landolt sagt Zürich aber für die Industrie unbezahlbar.
Darum haben wir uns Richtung St. Gallen-Bündnerland orientiert. Und da hat es verschiedene Standorte gegeben, die zur Frage gestanden sind. Und der da im Tardisland hat sich als der Beste herausgestellt. Da hat es wirklich, was die Erschliessung angeht, was das Umfeld angeht, die besten Voraussetzungen gehabt. Da hat es sehr viele Nachbarn, die ähnlich wie wir unterwegs sind. Es ist wirklich eine Dynamik da, die uns als Firma auch wird helfen und entsprechend wir uns da wohlfühlen.
Das neue Gebäude steht auf einer gut 15'000 Quadratmeter grossen Fläche. Das ist etwa so gross wie zwei Fußballfelder. Mit dem Zügeln verlässt die Fritz Landolt AG ihren Standort in Neffels nach über 140 Jahren. Und auch die Familie Landolt sei seit dem 14. Jahrhundert eine Nefflesser Familie. Das mache der Abschied nicht einfach. Das neue Zuhause hat aber auch schöne Seiten.
Ein lachendes Auge, dass wir da jetzt auch willkommen geheissen worden sind. Wir haben Verbindungen ins Bündnerland, auch privat. Ich habe eine Bündnerin geheiratet. Ich wohne auch bereits ganz in der Nähe. Ich bin eigentlich schon fast ein Bündner. Ich sage manchmal einfach mit klarem Migrationshintergrund. Von dem her, wir sind sehr glücklich über den neuen Standort und gleichzeitig wehmütig, dass wir von Neffels weggehen müssen.
Mit dem Umzug werden in neue Maschinen investiert und auch den Prozess überarbeitet. Auch wenn die Produktion noch effektiver werde, Arbeitsstellen werden die keine abgebaut.
Es ist durch die Modernisierung und Automatisierung vielleicht der ein oder andere Hilfsarbeiterjob, der wegfällt. Aber auch rede ich von Stellen und nicht von Personen, die werden müssen quasi über die Klippen springen. Jeder, der mit will, darf mitkommen. Für ihn haben wir einen Job. Und da werden wir auch die Voraussetzungen schaffen, dass das möglich wird, auch für die Leute, um hierher zu pendeln. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich ins Bündnerland verliebt und hierher zieht.
Bis der Bau des Zitzers in gut eineinhalb Jahren fertig ist und Fritz Landolt AG definitiv auf Graubünden zügelt, wird wie bis jetzt mit gut 100 Mitarbeitern das Neffels weiter produziert.
Wie viel das ganze Projekt kostet, will die Fritz Landolt AG nicht sagen. Es sei für die Firma aber eine sehr grosse Zahl und darum auch ein Generationenprojekt. Mit der Versicherungsfirma Suva hat die Fritz Landolt AG einen Investor gefunden, der die Kosten für Immobilien übernimmt. Dieses Jahr jährt sich der Tod vom Churer Künstler Hans-Rudi Giger zum 10. Mal. Zu seinem 10. Todestag gibt es über das Jahr verschiedene Veranstaltungen in der Stadt Chur. An denen geht es aber nicht um den berühmten Künstler H.R. Giger, sondern um seine jungen Jahre. Es berichtet der Luciano Cherry.
Der Hans-Rudi Giger ist eine wichtige Person für die Schweizer Kunst- und Designgeschichte. Er ist in Chur geboren und an der Storchengasse aufgewachsen. Zu weltweiter Bekanntheit ist er wegen dem Film «Alien» gekommen. Für den künstlerischen Direktor vom Bündner Kunstmuseum, am Stefan Kunz, gibt es aber noch mehr, was der H.R. Giger ausmacht.
Ein Künstler, der eine ganz eigene Welt geschaffen hat, der in verschiedenen Medien tätig war, der natürlich ein unglaublicher Bildschöpfer war, der aber auch im Film wichtig war, mit Alien, das wissen wir, aber auch Musikcover gemacht hat. Und das, die Verflechtung von all dem, das ist das, was mir in den Sinn kommt und das ist das, was ich ihn sehr schätze dafür.
Um die Person, die der Stefan Kunz beschrieben hat, geht es beim Gigerjahr aber nicht. Im Vordergrund stehen die Anfänge des Churer Künstler. An vier verschiedenen Veranstaltungen, in der Stadtgalerie und im Kunstmuseum, wird das Leben des H.R. Giger von 1940 bis 1960 gezeigt. Für die Ausstellungen im Kunstmuseum hat der Stefan Kunz etwas Spezielles geplant.
Wir wollen nicht einfach die Fotografien rahmen und an die Wand hängen und dann kann man die entlanglaufen, wie wenn man ein Buch blättert, sondern wir wollen hier ein bisschen eine Inszenierung finden, wie der Giger ja auch in seinen Räumen, in den Bildern, aber auch in seinem schwarzen Zimmer oder in seiner Geisterbahn Räume inszeniert hat. Also wir werden keine Geisterbahn machen, aber wir werden ein Erlebnis schaffen.
Im Bündner Kunstmuseum gibt es insgesamt zwei Veranstaltungen. An beiden ist der Churer Journalist und Autor Charlie Bieler beteiligt.
Das sind zwei Sachen. Das ist das Buch, das am 3. Mai Premiere hat, im Foyer vom Bündner Kunstmuseum. Und dann ist dann im September noch, werden im Labor vom Kunstmuseum die Bilder, also einige Bilder, die meisten von denen aus dem Buch, vergrößert vorgestellt.
Im Buch von Charlie Bieler, das im Kunstmuseum ausgestellt wird, geht es um die ersten 20 Jahre vom H.R. Giger. Für das Buch hat er viel recherchieren müssen. Mit Hilfe von fast 50 Zeitzeugen und vielen alten Bildern hat er das Buch geschrieben. Der Charlie Bieler weiß also viel über die jungen Jahre vom H.R. Giger.
Aus der Kindheit gibt es ja immer noch die Geschichte, dass er vom Vater einen Totenkopf gekriegt hat. Und den Totenkopf hat er durch die Strasse durchgeführt, an einer Schnur. Aber ich persönlich glaube das nicht. Irgendwo müsste noch irgendeiner müsste das noch gesagt haben. Obwohl die Geschichte kennt von anderen, haben sie gesagt, du, wir haben noch nie gesehen. Und es existiert auch kein Foto. Also das ist ein Märchen. Aber es ist schon was.
Neben dem Kunstmuseum gibt es auch noch zwei Ausstellungen in der Stadtgalerie. Dort geht es um den H.R. Giger und Stadt Chur und um eine Skizze vom H.R. Giger vom sogenannten Zodiac-Brunnen.
Das Gigerjahr fängt am 3. Mai im Bündner Kunstmuseum an. Dort ist dann auch die letzte Veranstaltung. Sie fängt Mitte September an und geht bis Ende November. Die pädagogischen Hochschulen in der Schweiz bilden so viele Lehrerinnen und Lehrer aus wie noch nie. Dieser Trend zeigt sich auch in Graubünden. Letzten Herbst hat die Pädagogische Hochschule Graubünden einen Rekord von neuen Studierenden gehabt. Es berichtet Carina Melcher.
In den letzten paar Jahren ist die Zahl der Studierenden an der Pädagogischen Hochschule Graubünden um 50% angestiegen. So viel wie letztes Jahr hat die PHGR aber noch nie gehabt, wie der Rektor der Schule, der Gianpaolo Curcio, sagt.
Man hat 2003 mit 59 Studierenden angefangen, hat zwei Bachelorstudiengänge gehabt, nämlich Kindergarten und Primarschule. Heute haben wir 516 Studierende, bieten Bachelorstudiengänge an und Masterstudiengänge. Also das ist eine riesige Entwicklung, hat da stattgefunden. Und wie gesagt, heute haben wir 516 Studierende eingeschrieben.
Warum die PHGR so einen massiven Anstieg hatte in den letzten Jahren, darüber können wir eigentlich nur spekulieren. Was laut dem Gianpaolo Curcio aber klar ist, der Lehrerberuf ist wieder im Trend.
die jungen Leute wollen die Lehrperson werden. Das spüren wir sehr stark. Wir haben aber auch auf der Basis des Bildungsberichts 2018 haben wir die Analyse gemacht und gemerkt, wir müssen unsere bestehenden Programme weiterentwickeln und neue Programme dazu entwickeln. Mit beidem sind wir nachher 2022 auf dem Markt, wenn man so will sagen. Und das hat grossen Anklang gefunden. Und so lässt sich dann die Studierendenzahlen erklären.
Im 2022 hat die PHGR zum Beispiel den Kindergartenstudiengang erweitert. Der beinhaltet neue Kindergarten- und Primarschule. Mit dem Abschluss können die Studierenden nachher beide Kindergartenklassen und die ersten zwei Primarklassen unterrichten. Dass die Nachfrage an Studienplätzen an der PHGR darauf ist, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Weil mehr Studierende heisst auch, es braucht mehr Personal. Und um an der PHGR unterrichten zu dürfen, müssen Dozentinnen und Dozenten einiges mitbringen.
Die müssen einerseits einen Fachabschluss haben, Masterstufe, also einen zweiten akademischen Zyklus. Die müssen dann selber ein Zielstufendiplom haben, sollte dann nur zusätzlich hochschuldidaktisch ausgebildet sein und zwei von drei Kantonssprachen können reden. Also die Personen, die müssen wir richtig gut suchen oder sogar selber entwickeln, damit dass man genügend Personal hat, um die Studierenden zu unterrichten.
Dass die PHGR grösser wird, führt auch zu mehr Kosten. Nicht nur, weil es mehr Personal braucht. Weil pro Jahr kostet ein Studierende oder ein Studierender die Schule etwa 30'000 Franken.
Die Rechnung ist relativ einfach. Wir haben in diesem Jahr 40 Studierende mehr an der PH jetzt schlussendlich als budgetiert. 40 mal 30'000 Franken, da müssen wir nicht lange rechnen, das sind 1,2 Millionen. Das sind dann die Herausforderungen, die wir lösen müssen.
Helfen tut hier dabei der Kanton. Er hat den Beitrag im 2023 an die PHGR um 1,7 Millionen erhöht, auf gesamthaft 16,7 Millionen Franken.
Die Pädagogische Hochschule Graubünden dürfte mit ihrem Rekord an Studierenden auch am Lehrpersonenmangel entgegenwirken. 85% der Absolventinnen und Absolventen in der Schweiz sind auch 5 Jahre nach dem Abschluss noch im Lehrberuf. Im Vergleich zu anderen Berufen ist das laut dem Rektor der PHGR eine gute Quote. Im Kanton Graubünden kommen immer weniger Kinder auf die Welt. Die Bevölkerung wächst aber trotzdem weiter. Das hat im letzten Jahr einen bestimmten Grund gehabt. Manuela Mäuli weiss mehr.
Graubünden ist einer der 12 Kantone, wo mehr Menschen sterben, als auf die Welt kommen. Schon seit Jahren nimmt die Geburtenzahl ab. Für das gäbe es drei Hauptgründe, sagt Lucius Stricker. Er ist Leiter Daten und Statistik beim Amt für Wirtschaft und Tourismus in Graubünden.
Das eine ist die Alterung der Bevölkerung. Das zweite, was sicher reinspielt, ist die ganze Thematik Kinderwunsch. Also, wie viele Kinder hat man pro Paar? Und das dritte ist noch die ganze Wanderungsthematik. Also, die jungen Bündnerinnen und Bündner gehen natürlich für die Ausbildung ins Unterland. Sie bleiben dort tendenziell auch länger, als das vielleicht vor 40 Jahren war, weil die Ausbildungen per se gehen heutzutage länger. Und man hat dann vielleicht dort sogar auch Kinder.
Im Jahr 1980 sind etwa 13 Kinder pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner auf die Welt gekommen. Weil aber die Leute immer länger leben, nimmt die Geburtenziffer immer mehr ab. Jetzt liegt sie bei unter 9 Kindern pro 1000 Menschen. Zudem nimmt auch die Anzahl Kinder pro Haushalt ab. 1980 hat es im Durchschnitt noch 1,8 Kinder pro Paar gegeben. Jetzt ist die Zahl bei weniger als 1,5. Und trotzdem, die Bevölkerung im Kanton, die wächst. Das weckt der Zuwanderung.
Es gibt natürlich zwei Wanderungen. Das eine ist die internationale Wanderung. Das war in den letzten Jahren Italien sehr stark gewesen, als Zuwanderungsland. Und dann hat man natürlich auch die interkantonale Wanderung. Das sind teils Bündnerinnen und Bündner, die das Berufsleben dort verbracht haben im Unterland und jetzt auf Pension wieder zurückkommen. Also man merkt auch, dass die meisten Zuwanderer aus anderen Kantonen etwa 60- bis 65-jährig sind.
Wegen dieser Zuwanderung aus anderen Kantonen gibt es noch mehr ältere Leute und dadurch wird die Geburtenziffer wieder kleiner. Speziell ist das Jahr auch, dass geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer zur Bevölkerung zählen. Wenn die nämlich einen Schutzstatus S haben und schon mindestens 12 Monate in der Schweiz leben, werden sie automatisch zur Bevölkerung gezählt.
Wir haben das im Mai 2023 mal ausgewertet im Amt für Wirtschaft und Tourismus aufgrund der Einwohnerregister. Dazumal hat man knapp 1300 Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schutzstatus S da gehabt. Inzwischen werden ein paar wieder zurückgegangen sein, es werden aber auch wieder neue dazugekommen sein.
Der Lucius Stricker geht davon aus, dass auch heute etwa 1300 Ukrainerinnen und Ukrainer in Graubünden leben. Und die haben einen grossen Teil zum Bevölkerungswachstum im letzten Jahr beigetragen. Für den Kanton sei das eine gesunde Entwicklung. Laut Prognose vom Bundesamt für Statistik könnte es sein, dass in Zukunft die Bevölkerung nicht mehr wächst, sondern wieder kleiner wird.
Ich glaube, das, was für Graubünden am meisten einschenkt, ist die ganze Situation im Ausland. Also, man sieht jetzt, dass die Thematik Überalterung in unseren Nachbarländern noch viel weiter fortgeschritten ist als in der Schweiz. Die Staaten tun relativ viel daran, dass ihnen auch die Jungen nicht davonlaufen. Und das wird dann natürlich auch mittelfristige Effekte zeigen. Und die Zuwanderung, die eben doch die Hauptkomponente von unserem Bevölkerungswachstum ist, wird bremsen und das wird sich dann natürlich relativ rasch auch in diesen Zahlen niederschlagen.
Die Bevölkerung könnte dann also wieder schrumpfen und das bringe neue Herausforderungen mit sich, sagt der Lucius Stricker. Weil wenn immer mehr Leute im Homeoffice arbeiten können, werden auch Zweitwohnungen attraktiver. Die Leute könnten dann ein paar Tage in der Woche da und den Rest im Unterland verbringen. Da stellt sich die Frage, wie der Kanton zukünftig den Bevölkerungsstand messen will.
Am 31. Dezember haben in Graubünden genau 204'882 Menschen gewohnt. In einem Jahr ist die Bevölkerung damit um über 2'300 Personen gewachsen.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
In Bad Ragaz lebt eine Weltrekordhalterin. Anastasia Kühne hat den Guinness World Record als die älteste Windsurferin im Alter von 80 Jahren. Das Jahr, gut 5 Jahre später, will sie ihren Rekord noch mal brechen. Die Laurin Michael hat mit ihr reden.
Vor gut 85,5 Jahren ist Anastasia Kühne auf der griechischen Insel Kefalonia auf die Welt gekommen. Heute lebt sie in der Schweiz, genauer gesagt in Bad Ragaz, und ist eine Weltrekordhalterin. Das im Windsurfen. Sie ist die älteste Windsurferin der Welt. Ihre Leidenschaft für den Sport hat sie in den Ferien gefunden. Weil es dort so langweilig war, hat sie auf einmal einen Surfer gesehen, sagt Anastasia Kühne. Und dann ist es passiert.
Oh, sag's noch mein Mann. Also das ist für mich. Das ist für mich etwas. Jetzt gehe ich. Jetzt gehe ich suchen, wo man das vielleicht mieten bekommen oder so.
Sie hat sich das Windsurfen nachher im Alter von 41 Jahren selber beigebracht. Und seitdem steht Anastasia Kühne immer wieder auf dem Brett.
Wahnsinnig ein schönes Gefühl. Man weiss, du brauchst kein Benzin, gar nichts, deine eigenen Kräfte, Wind und Wasser. Und ich liebe das wahnsinnig.
Im August 2019 hat sie dann den Weltrekord aufgestellt, als älteste Windsurferin der Welt. Den will sie jetzt selber brechen. Das mal an einem ganz speziellen Datum, an ihrem 86. Geburtstag. Beim aktuellen Rekord stört sie nämlich, dass auf der Urkunde nicht das volle Jahr steht, sondern 80 Jahre und 313 Tage.
Da denke ich, ja, es ist halt jährlich nicht viel verlangt. Dreimal kommt aus einem Vogel und schreibt und macht das. Und ich muss gar nichts tun, noch ein bisschen surfen. Und komme noch mal so eine Zeichnung, tack, über. Jedenfalls mache ich das Leben für die anderen ein bisschen schwieriger. Wenn einer drin will, muss er mir überholen in dem Alter.
Beim neuen Versuch reist Anastasia Kühne wieder zurück in ihre alte Heimat in Griechenland. Verteilt auf 3 Monate will sie in 3 Etappen von Kefalonia nach Zakynthos surfen. Das sind gut 35 Kilometer. Starten tut sie im August und die letzte Etappe ist am 16. Oktober geplant, weil sie dann ihren 86. Geburtstag feiert.
Vielleicht am 16. hat kein Wind, am anderen Tag ist auch gültig.
Auch wenn sie den Rekord im Windsurfen bricht, denkt Anastasia Kühne noch nicht ans Hören. Sie wird, solange sie noch kann, aufs Brett steigen und ihr Leben in vollster Züg geniessen.
Das die älteste Windsurferin, die für ihren neuen Weltrekord auf Griechenland reist. In der Schweiz hat Bad Ragazerin Anastasia Kühne nicht bleiben für ihren Weltrekord, das will man in der Schweiz nicht so gut windsurfen können. In St. Moritz hat sie zu viele Leute auf dem See und am Wallensee sei der Wind nicht so stark. In der Stadt Chur gibt es 4 grosse Sportclubs, die auch über die Stadtgrenzen aus bekannt sind. 2 im Unihockey und 1 je im Eishockey und American Football. Alle diese Clubs brauchen Sponsoren. Doch was bedeutet das, wenn gerade vier grosse Clubs probieren, einander die Sponsoren wegzunehmen? Ruud Schmenzi klärt zusammen mit einem Marketing-Experten auf.
Piranha Chur, Chur Uniokei, EHC Chur und Galanda Broncos. Das sind die vier grössten bzw. schweizweit bekanntesten Sportclubs aus der Bündner Hauptstadt. Dazu kommt mit Chur 97 auch noch ein Fußballverein.
Wir haben einen Markt, der relativ limitiert ist und wo auch von der ökonomischen Substanz her nicht allzu viel hergibt. Und somit tummeln eigentlich alle Fußball- und Eishockey- und Unihockey-Club und auch American Football Club eigentlich im gleichen Markt drin und versuchen, aus dem limitierten Sponsoringmarkt das Maximum rauszunehmen.
Sagt Andrea Schocher von der Fachhochschule Graubünden. Viele andere Möglichkeiten gäbe es aber für die Sportclubs nicht, als Sponsoren in der Stadt Chur und Umgebung zu suchen. Auch wenn es sportlich laufe, gäbe es kaum interessierte Sponsoren von weiterem Weg. Das sei nicht nur bei Chur-Clubs so, sondern auch in der ganzen Schweiz.
Bis auf wenige Clubs ist halt bei uns im Fußball, im Hockey und auch in anderen Sportarten ist ein lokaler Club, ist eine lokale Attraktion. Der FC St. Gallen hat sein Zielpublikum im Umkreis von 50, 80 Kilometern um St. Gallen herum. Und dementsprechend ist er auch interessant für Sponsoren aus St. Gallen, aber halt nicht für Sponsoren aus Basel oder Sponsoren aus Zürich.
Genau gleich sieht das auch beim bekanntesten Bündner Eishockey-Club am HC Davos aus. Auch er schafft es nicht, über die regionalen Sponsoren rauszukommen. Mit einer Ausnahme, und zwar beim Spengler Cup. Weil das internationale Turnier Zuschauer aus der ganzen Welt anzieht, sieht es auch für nationale Sponsoren interessant.
Ich glaube, in der Schweizer Fußball, im Schweizer Hockey, im Schweizer Unihockey, im Schweizer American Football wird das immer eine relativ regionale oder sogar eine lokale Geschichte bleiben, der Sponsoring.
Und wenn dann weder Stadt Chur gerade vier grosse Clubs um Sponsoren buhlen, sei es nicht gerade einfach, die für sich zu gewinnen. Ein Blick auf die Sponsorenlisten von diesen Vereinen zeigt dann auch, dass gewisse Geldgeber ihr finanzielles Engagement aufteilen.
Da fällt natürlich das erste Mal auf, dass es immer etwa die ein, zwei gleichen Banken drauf sind, dass immer etwa der gleiche Bierlieferant drauf ist. Und es fällt natürlich auch auf, dass oftmals auch Lieferanten drauf sind oder Leute, die irgendeine geschäftliche Beziehung haben zu diesen Clubs. Die ganzen Versicherungen sind oftmals regionale Generalagenturen, die dort sich engagieren.
Und weil dann eben die Sponsoren ihr Geld an verschiedenen Clubs geben, kommt der Einzelne weniger über. Aber genau das sei natürlich nicht unbedingt im Interesse der Clubs, sagt der Andrea Schocher. Schlussendlich geht es vor allem um eins.
Primär ist tatsächlich das Geld. Und sekundär ist sicherlich auch so, dass man sich erhofft, vielleicht auch neue Zuschauer anzusprechen. Dass man kann irgendwo die Vertriebskanäle von diesen Sponsoren auch nutzen kann, um vielleicht mehr Leute an die Spiele zu bringen. Dass man kann neue Verkaufspunkte kreieren kann.
Und um von all dem möglichst gut profitieren können, ist es natürlich nicht förderlich, wenn es weder Stadt Chur noch ein Haufen andere Sportclubs hat, die genau das Gleiche wollen.
In anderen Schweizer Städten ist die Sponsorenproblematik laut dem Experten nicht so gross wie in Chur. Das, weil es dort meistens nur einer oder zwei grosse Sportclubs hat. Die kommen bei den Sponsoren gut aneinander vorbei. Und in den grossen Städten wie Zürich, Bern oder Basel hat es natürlich auch mehr potenzielle Sponsoren. Und das wäre es auch schon für heute mit dem Infomagazin. Falls ihr noch mal reinhören wollt, ihr findet alle Sendungen zum Nachhören im Internet auf rso.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Und sonst sind wir morgen wieder zurück um die gleiche Zeit ab der Viertel ab 5. Für heute tschüss, sagt Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.